Und es geht schon wieder los mit Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid. Und hallo Alfred.
Hallo.
Wir haben diverse Werte, auf die wir blicken wollen. Zuvor starten wir aber mit, wie zuletzt gewohnt, dem Marktüberblick in die Sendung. Und ja, jetzt ist es noch so 5, 6, 7 Wochen. Ich weiß gar nicht ganz
sechs.
Genau. Zum Jahresende. Du wusstest schon, worauf ich hinaus will.
Mit dieser sind es 6.
Ich habe nochmal nachgerechnet. Wochen noch. Und wir wollen gar nicht dieses Jahresend-Ready-Wort unbedingt in den Wort nehmen. Das habe ich schon getan. Aber es ist ja auch ein bisschen
in
die Marktmeinung.
Sendung, in jeder Sendung.
Ich weiß. Die Marktmeinung, dass wir eigentlich nicht mehr so stark anziehende Kurse sehen. So ein bisschen das Sentiment deutet eher darauf hin, dass die Anleger ein bisschen verhalten sind. Ja. Was das angeht, oder?
Und das, was die Mehrheit sagt, ist in der Regel an der Börse falsch.
Okay, das wäre in dem Fall ja gut.
Ja, also wir haben tatsächlich eine gute Chance, dass wir noch steigende Kurse zum Jahresende oder vielleicht darüber hinaus sehen, weil es hat sich doch was Grundlegendes getan. Die Zinsen kommen zurück. Und zwar jetzt weniger die kurzfristigen, die US-Notenbank wird ziemlich sicher die Zinsen nicht mehr anheben, aber senken dann wahrscheinlich erst im Frühjahr nächsten Jahres. Aber wir sehen hier ganz wichtig die Inflationsrate. Das ist der Grund, warum die US-Notenbank sicherlich nichts mehr machen wird. Denn wir sind nochmal im Oktober auf 3,2% bei den Verbraucherpreisen. Also 3,2% Anstieg auf Jahressicht. Wir waren aber mal bei 9%. Und das ist der niedrigste Wert seit September 21, also seit über 2 Jahren. Und wir kommen so langsam in die Richtung 2%. Das ist ja das Ziel der US-Notenbank, diese 2%-Marke wieder zu erreichen. Und wenn man jetzt noch mehr Druck auf die Zinsen bringt, dann läuft man Gefahr, dass man die Zinsen sogar unter die 2% und vielleicht sogar unter die Nulllinie drückt, also die Inflationsrate. Insoweit glaube ich, dass da eine Spannung ist. Und man sieht es auch schon an den 10-jährigen Renditen der US-Staatsanleihen. Die sind jetzt noch nicht massiv gefallen, aber wir waren vor kurzem, noch vor 4 Wochen, bei knapp über 5%. Jetzt sind wir bei 4,4. Also das ist schon mal ein ordentlicher Rückgang. So was hatten wir zuletzt im März des diesen Jahres. Damals war ja die US-Bankenkrise mit der Silicon Valley Bank, die kollabiert ist. Und da hatte man auch schon gedacht, jetzt wird die Notenbank nicht mehr die Zinsen anheben, hat sie aber doch gemacht. Aber jetzt ist eigentlich der Faktor eingetreten, auf den die Notenbank schaut, nämlich die Inflation kommt runter und das ist das, was man will. Und deswegen glaube ich, dass sich dieser Trend hier auch bei den langfristigen Zinsen fortsetzen wird.
Wir haben ja auch ehrlicherweise schon deutlich anziehende Kurse jetzt November gesehen. Es fühlt sich nicht jeden Tag so an, aber wenn man wirklich mal drauf schaut, haben
da und halt immer noch, die Schwankungen sind immer noch enorm, aber tatsächlich der Trend zeigt nach oben. Und wie es so ist, wir sind beim S&P jetzt nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt. Wie du schon sagst, die Mehrheit der Anleger ist doch eher skeptisch, pessimistisch. Und wenn man da auf den falschen Fuß erwischt wird und der Markt wirklich nach oben rausgeht, dann kann es auch ganz schnell zu einer kräftigen Rallye kommen.
Dann schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Wir starten mit der Aktie des Tages. Das ist ein Wert, der jetzt gestern Zahlen vorgelegt hat. Die Bilanzsaison ist fast zu Ende, aber Nvidia hat noch nachgezogen. Die Zahlen haben wir wieder positiv überrascht.
Ja, Nvidia kommt immer einen Monat später, weil das Quartal einfach einen Monat länger läuft. Und die Zahlen haben mal wieder überrascht. Jetzt nicht so wie bei den letzten Quartalszahlen. Das sieht man hier, oder bei den vorletzten, hier diesen riesigen Sprung, den wir da gesehen haben. Das war ja diese gewaltige Prognoseanhebung. Aber man hat erneut die Prognosen deutlich übertroffen. Der Gewinn pro Aktie deutlich besser ausgefallen als erwartet. Der Umsatz 2 Milliarden besser bei 18 Milliarden. Also bei dieser Größenordnung noch so große Sprünge. Das ist schon beeindruckend. Und auch der Ausblick ist besser als gedacht. Statt 18 Milliarden wird man im Schlussquartal 20 Milliarden machen. Hier sieht man es nochmal, 18 Milliarden statt 16 Milliarden Umsatz. Data Center, das ist der Schwerpunkt. Das ist auch die Komponente, die halt getrieben wird durch die künstliche Intelligenz, AI. Da hat man auch deutlich, also den Großteil dieses Umsatzsprungs hat man erzielt mit dem Data Center Umsatz und der Gewinn pro Aktie, wie gesagt, $4,2 gegenüber $3,36 erwartet. Und nochmal der Ausblick auch nochmal angehoben. Und das Ganze ist besonders beeindruckend. Hier sieht man nochmal diesen extremen Sprung in diesem Datacenter-Geschäft. Wir hatten bis zum ersten Quartal noch relativ moderates Wachstum und dann diese beiden großen Sprünge, die wir gesehen haben in den letzten beiden Quartalen. Also das ist schon mehr als beeindruckend. Aber, sagst du bestimmt auch, es gab auch Probleme.
Es gab, und die Reaktion hat man dann auch gesehen. Die Anleger waren doch enttäuscht.
Genau, also man das Negative hätte ja eigentlich denken können, dass nach solchen Zahlen gerade so gut über den Erwartungen, dass die Aktie dann nach oben reagiert. Klar, wir haben natürlich jetzt auch schon einen Riesenanstieg in diesem Jahr von über 200% sind es, glaube ich, sogar. Ja,
Die waren in dieser Woche auch noch auf dem Rekordhoch vorgestern.
Genau, wir waren kurz mal auf dem Rekordhoch. Jetzt ist die Aktie dann nachbörslich rund 1% gefallen. Und das wiederum lag daran an den Aussagen, das hätte man sich schon denken können. Es gibt ja die Handelsbeschränkungen oder Nvidia darf nicht mehr so ausliefern, wie man will, gerade nach China nicht mehr. Und das wird dazu führen, dass die Umsätze in diesem Jahr, in diesem Quartal, im laufenden vierten Quartal in China schlechter sein werden als gedacht oder zurückgehen werden. Aber das kann Nvidia mehr als ausgleichen mit Umsatzzuwächsen in anderen Regionen. Deswegen auch diese sehr gute Prognose. Man arbeitet an diesem Problem, man versucht Lösungen zu finden. Und da kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass man das auch finden wird. Und man muss sich vorstellen, wenn China auch noch so gut laufen geworden oder gelaufen wäre, wie gut dann die Zahlen ausgefallen wären. Also da ist doch noch Luft nach oben. Und insoweit glaube ich tatsächlich nicht, dass jetzt da noch mehr nach unten mit dem Kurs passieren wird. Im Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen, dass tatsächlich die insgesamt sehr guten Zahlen den Kurs sogar auf ein neues Allzeithoch bewegen könnten.
Gut, dann werden wir das verfolgen in den nächsten Tagen und schauen jetzt auf Morphosis, ja, die am Montagabend Studiendaten rausgebracht haben zu Pelarisib. Genau, so ungefähr.
Und ich habe mir den Namen extra nicht versucht zu merken.
Und die Daten also haben für eine Achterbahnfahrt gesorgt. Erst Euphorie, dann hat man gesagt, die sind eigentlich gar nicht gut und dann ja, Crash gestern.
Gut, dieser Anstieg, der ist dann nachbörslich im ganz späten Handel erfolgt, bei relativ wenig Umsätzen. Tatsächlich gestern die Aktie schwer unter Druck gekommen, denn ja, es ist eben ein wichtiges Präparat. Und da ist die Frage, kommt es auf den Markt? Wie kommt es auf den Markt? Und ja, falls da irgendwas schiefgehen sollte, ist es bei Morphosis auch schon so, dass dann auch die Liquidität so langsam knapp wird. Und das ist auch der Grund, warum die Aktie so stark verloren hat. Sie hat sich jetzt innerhalb weniger Handelstage halbiert. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, bei Biotech-Aktien habe ich immer das Problem, dass Studien nicht so gut ausfallen können, dass vielleicht erfolgversprechende Präparate nicht auf den Markt kommen. Und das ist gerade bei kleineren Unternehmen natürlich ein Riesenproblem, wenn da irgendwas schief geht. Also es ist jetzt schwer, hier Ratschläge zu geben. Klar, zum Traden ist es eine schöne Aktie, aber als Investment, ich meine, wir waren ja beim Morphosis schon mal bei Kursen weit über 100. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht, lässt sich schwer beantworten. Ich bin da kein Experte, aber so als langfristiges Investment ist sicherlich Morphosis, wie alle Biotech-Aktien eigentlich, eher weniger geeignet.
Wenn wir schon bei schlechten Studiendaten sind, kann man auf Bayer zu sprechen kommen. Da sieht es ja ähnlich drastisch aus. Nachdem auch hier ein Medikament eben nicht so
genau, ein Gerinnungshemmer. Ja. Und das ist natürlich ein riesengroßer Markt. Und das war für Bayer auch ein echter, ja, ich würde sagen, Erfolgsgarant. Man war ja auch schon in Phase 3 und jetzt hat man das Ganze erstmal gestoppt. Und das ist natürlich auch schlimm oder sogar sehr schlimm, denn Bayer hat ja nun genug andere Probleme, kommen wir gleich noch drauf. Aber dieses neue Präparat hatte ein Umsatzvolumen von 5 Milliarden Euro gehabt oder hat es immer noch, aber es ist jetzt erstmal vom Tisch. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Aktie wirklich schwer verloren hat und dass auch ausgerechnet an diesem einen Tag auch noch die Nachricht kommt, dass man jetzt auch noch mal 1,5 Milliarden Euro für Glyphosat-Geschädigte zahlen muss, kam natürlich noch dazu. Ja, also Bayer kommt aus den Negativschlagzeilen nicht raus. Und das Schlimme ist, Monsanto, das ist ja bekannt, dass es ein Milliardengrab ist, aber dass jetzt auch neue Präparate oder nach vorne raus keine Entwicklung mehr da ist, das ist natürlich umso schlimmer. Insoweit gilt das Gleiche. Leider, Bayer ist sicherlich jetzt kein Biotech-Wert, aber die Pharma-Sparte ist natürlich die Hoffnungssparte gewesen, muss man jetzt fast schon sagen. Und insoweit sieht es bei Bayer auch nicht gut aus. Und eine schnelle Erholung ist hier eher nicht zu erwarten.
Wir können uns mal hier den längerfristigen Chart, 15 Jahre, mehr ging es jetzt in dem Moment nicht, anschauen, wie sich es hier entwickelt hat.
Und genau, da sieht man auch, dass Bayer war mal, zu der Zeit war Bayer der wertvollste DAX-Konzern, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Mhm. Mittlerweile ist man im guten oder im unteren Mittelfeld sogar schon angekommen. Ja, eine ohne Ende traurige Geschichte und ja, schade, wir sind auf dem tiefsten Stand seit 2009. Wir sind quasi auf Finanzkrisenniveau bei der Aktie. Das ist schon bitter und ja, wie gesagt, ich sehe da auch wenig Hoffnung auf Besserung. Ja, ist auch schade, weil es auch eine sehr beliebte Aktie bei Privatanlegern ist. Ich habe selber mal in Leverkusen gewohnt, ein paar Jahre, ganz in der Nähe vom Bayerwerk. Aber ich will nicht sagen, die Geschichte ist zu Ende, aber es ist natürlich jetzt unheimlich schwer. Monsanto wird man jetzt auch nicht über Nacht loswerden, will man ja auch gar nicht. Und jetzt auch noch diese Probleme bei der Pharmasparte, dem Hoffnungsträger.
Ja. Wenig Fantasie jetzt für die mittel- und langfristige Zukunft, aktuell zumindest.
Ja, wenig.
Dann schauen wir auf Tesla. Da gibt es was gibt's Neues. Ich meine, das ist jetzt hier nicht der Cybertruck, auf den wollte ich kurz zu sprechen kommen, weil nächste Woche, glaube ich, geht's los mit dem Verkauf.
Genau, am 30. ist die Vorstellung, also die Verkaufspräsentation oder die Auslieferungspräsentation, um es genau zu sagen. Und ja, dann werden die ersten Autos übergeben. Und ja, das ist natürlich schon wichtig, dass man endlich mal ein neues Modell hat, dass man wieder wachsen kann. Das Wachstum ist ja doch zurückgegangen, kein Wunder. Die Modelle 3 und Y sind ja schon ein paar Tage älter, sind sehr erfolgreich gelaufen, aber irgendwann ist eben der Zenit erreicht. Da kommt jetzt was Neues, muss auch kommen. Und es gibt auch viele andere Neuigkeiten. Es gibt Gerüchte, in Indien soll sich was bewegen. Man wird da demnächst Autos verkaufen können, eventuell ein neues Werk. Dann gibt es natürlich noch Elon Musk, der twittert, das ist nicht so angenehm. Aber das ist eine andere Geschichte, darauf möchte ich auch nicht näher eingehen jetzt. Fakt ist, die Aktie bewegt sich eigentlich relativ wenig für Tesla-Verhältnisse, aber vielleicht kommt hier auch nochmal zum Jahresende ein bisschen Schub rein, denn es kann gut sein, dass diese Magnificent Seven, die glorreichen 7 Aktien, zu denen ja auch Tesla gehört, zum Jahresende nochmal nachgefragt werden und dann
wäre
auch
Window Tesla. Window Dressing.
Genau, es ist ja dann so, dass man als Fonds zum Jahresende sagen will, hey, seht her, die 7 habe ich alle dabei gehabt, auch wenn man die erst 3 Tage vorher für Jahresende gekauft hat.
Aber es wirkt halt.
Ja, und dann habe ich bei Tesla nochmal eine Grafik mitgebracht, die nicht von Tesla ist, sondern von Ford, um mal zu zeigen, es ist schon was Besonderes, dass gerade Tesla und wie wir die mit Elektroautos ja relativ viel Geld mittlerweile verdienen, während andere sich schwer tun. Und es hieß ja immer, Ford und GM, auch andere große Hersteller, wenn die erstmal in den E-Automarkt kommen, dann rollen sie den Markt von hinten auf. Das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist passiert. Man sieht hier mal, Ford ist übrigens der einzige Hersteller, der seine Elektroauto-Umsätze und Gewinne extra ausweist. Das ist die E-Sparte bei Ford. Ford E nennt sich das Ganze. Und das Graue sind die Umsätze vom zweiten Quartal 22 bis Q3 23. Da sieht man, naja, es gab hier mal einen Einbruch in einem Quartal, aber eigentlich hat sich bei den Umsätzen nicht viel getan, relativ konstant. Bei den Gewinnen bzw. bei den Verlusten hat sich eine Menge getan, die sind größer geworden. Das ist natürlich schon nicht schön, wenn in einer Sparte, die eigentlich ja größer werden soll, das Einzige, was da wächst, sind die Verluste. Also man hat bei einem Umsatz von 1,8 Milliarden einen Verlust von 1,3 Milliarden erzielt, was wirklich schon fast verheerend ist. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Autos von Ford und auch von GM sich nicht sehr gut verkaufen. Und das wiederum liegt daran, dass die Autos einfach nicht gut sind und auch viel zu teuer sind. Und jetzt ist die Konsequenz von Ford und auch von GM, dass man sagt, hey, das läuft nicht, wie wir uns das vorstellen. Wir fahren jetzt erstmal die Investitionen zurück. Ford hat Investitionen von 12 Milliarden US-Dollar erstmal auf Eis gelegt. Und das ist natürlich, finde ich, der falsche Weg zu sagen, hey, unsere Autos sind nicht konkurrenzfähig, jetzt verkaufen wir erstmal weniger und investieren vor allen Dingen weniger. Ich muss ja gerade jetzt eher mehr investieren. Aber man sagt ja, die Amerikaner wollen keine E-Autos, also dann machen wir da mal nicht so weiter. Schlecht für Ford, gut für Tesla, macht den Weg frei. Ohnehin sehen wir auch gleich noch, die Marktanteile von Tesla schrumpfen nicht, sie wachsen sogar.
Das sehen wir jetzt hier.
Mehr das.
Nein, das sehen wir nicht. Das habe ich vorhin gesehen, wusste nicht ganz genau, was ich damit
genau,
anfangen soll.
Genau, weiß ich auch nicht. Was ist das? Nein, das ist nur ein Feind von einem Analysten, der das gefüttert hat, der sagt, Tesla ist jetzt heute ein Autokonzern, aber 2030 ist es kein Autokonzern mehr. Das ist die Umsatzverteilung oder besser gesagt die Firmenbewertung von Tesla im Jahr 2030. Und da sehen wir die Autosparte hier.
So gering.
Die Autosparte macht da nur noch ein, sagt er, also kann man jetzt, ist meine Extremmeinung, die Autosparte wird nur noch einen Bruchteil des Gesamtwertes ausmachen. Den Großteil des Firmenwertes 2030 werden ausmachen die Robotaxis, das ist die rote Kachel, und die Bots, also die Roboter, das ist die blaue Kachel. Und hier unten sind dann noch Energiespeicher, das ist eine Autoplattform. Und Supercharging, ganz klein, macht auch einen Bruchteil aus.
Würdest du das grob so auch sehen? Oder
also das finde ich jetzt schon sehr, sehr, ich will nicht sagen übertrieben, aber sehr optimistisch. Ich glaube nicht, dass die Autosparte so unwichtig werden wird und auch, dass die beiden so groß werden. Aber dass Robotaxis und die Robotersparte eines Tages größer werden als die Autosparte, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich meine, es sind ja auch nur, muss man sagen, sechs Jahre, bis wir 2030 haben, das ist ja gar nicht so
aber
viel.
Aber wie man sieht, das Thema KI, das geht schon ziemlich schnell. Ja. Und auch das Thema Robotaxis. Wenn es denn soweit ist, und das ist ja immer die Frage, wann ist dieser Punkt erreicht? Da hat sich Elon Musk schon viel erzählt und bisher mehr zeitlich das immer ein Jahr weitergeschoben. Wenn das dann erstmal da ist, könnte das eine große Nummer werden. Das sagt übrigens, das sagen auch große Analysten, also jetzt die Deutsche Bank gerade erst vor kurzem, dass das natürlich ein großer Markt ist. Und wenn es eine KI-Anwendung gibt, dann sicherlich autonomes Fahren.
Gut, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht in den nächsten Jahren. Wir werden hier darüber berichten, definitiv, und schauen unterdessen auf BYD. Da müssen wir jetzt wohl nicht so weit in die Zukunft blicken. Wir können auch über den aktuellen Stand der Dinge sprechen. Europa greift man an. Wie viel? 7%, glaube ich, in diesem Jahr schon außerhalb Chinas verkaufen, also auch in Europa.
Wir können mal weiß, letztes Mal schon bei 10%.
Ja, also ja, aber wahrscheinlich schon
7, 10. Es ist jetzt noch relativ klein, aber man ist auf einem ganz guten Weg. Obwohl, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, die Autos, finde ich, in Deutschland relativ teuer sind. Also die kosten teilweise fast das Doppelte wie in China. Ich finde die sehr teuer, aber sie verkaufen sich offensichtlich.
Ja. Die Aktie verkauft sich nicht so gut.
Nein.
Zwei Tage aufgesetzt zum dritten Mal.
Das kann man natürlich sagen. Also ich weiß auch gar nicht, sie bewegt sich eigentlich auch gar nicht mehr. Also es gibt eigentlich null Schwankungen. Obwohl es gab wirklich genug gute Nachrichten, gute Unternehmenszahlen, gute Verkaufszahlen, aber das hat alles keinen Einfluss. Mhm. Und hier sieht man nochmal, und das ist wirklich beeindruckend, das sind die Marktanteile von Elektroautos weltweit Q1 bis Q3 diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Und da sieht man, BYD hat seinen Marktanteil von 17% nochmal ausgebaut auf 22%. Und das ist wie gesagt weltweit. Also in China, wo man ja hauptsächlich verkauft, liegt der Marktanteil bei, ich glaube, 34-35%. Da ist jedes dritte Auto von BYD. Und auch Tesla hat seinen Marktanteil ausgebaut, nochmal von 13,3-14%. So viel zu dem Thema, die Konkurrenz kommt. Die kommen zwar mit vielen Modellen, aber ich habe es ja schon gesagt, die sind in der Regel zu schlecht, zu teuer und verkaufen sich nur so, naja, geht so. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Volkswagen Marktanteile verloren hat im Vergleich zum Vorjahr von 8% auf 7,2%. Also diese Dominanz, wenn die anderen, und das tun sie offenbar nicht, nicht bessere Autos auf den Markt bringen, dann werden die Marktanteile sogar noch größer von den beiden führenden E-Auto-Verkäufern der Welt.
Mhm. Dann lassen wir die Autobranche kurz hinter uns und blicken noch auf die Solarbranche, SMR und gleich auch noch Jinko. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, die leidet momentan die Branche, auch werden viele in Sippenhaft genommen, die vielleicht gar nicht wirklich, denen es fundamental ganz gut geht. Wie steht es denn momentan um SMR?
Ja, SMR ist sicherlich so ein Wert, ist der einzige Wechselrichterhersteller, der keine Horrorzahlen geliefert hat, im Gegenteil sogar sehr gute Zahlen fürs Q3 und auch einen guten Ausblick. Aber ja, wie du schon sagst, Sippenhaft, da kommt man nicht drum rum. Es gibt so nicht nur einen kleinen, großen Hoffnungsschimmer für die ganze Branche, denn die Erneuerbaren sind ja auch sehr zinssensitiv. Man braucht eben hohe Investitionen und da hilft es natürlich, wenn die Zinsen runterkommen. Und wenn wir jetzt alleine schon die Aussicht haben, bis die Zinsen fallen, ist das schon hilfreich. Insoweit kann es da Belebung geben. SMA Solar hat jetzt die Folge dieses Szenarios, dass man sehr gut durch diese, ich sag mal, Mini-Krise gekommen ist und die Aktie trotzdem so stark gefallen ist, immerhin mehr als halbiert gegenüber dem Jahreshoch, hat zur Folge, dass SMA jetzt wirklich so günstig ist wie, ich glaube, noch nie. Das KGV für dieses Jahr liegt bei 8, fürs nächste Jahr liegt es bei 11. Das liegt wiederum daran, und das ist ganz erstaunlich, das sind die Gewinnprognosen der Analysten für SMA Solar. Dunkelgrün ist 2023, 2024, 2025. Und man sieht, 2023 sind die Prognosen mehrfach angehoben worden, weil SMA Solar selber die Prognosen mehrfach angehoben hat. Jetzt dann nochmal. Und da sieht man ganz am Ende, gehen die Prognosen für 2023 nochmal rauf, weil das Jahr ist jetzt auch fast rum und die Gewinne stehen eigentlich. Aber die Analysten haben für 2024 und 2025 die Prognosen gesenkt. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Die Argumentation ist die, jetzt hat SMA Solar in diesem Jahr noch so gutes Geschäft, da hat man quasi Geschäft fürs nächste Jahr schon in diesem Jahr vorweggenommen. Ja, kann man natürlich so sehen. In der Regel ist es so, wenn Firmen gute Zahlen bringen, werden die auch die Prognosen für die nächsten Jahre angehoben. Bei SMA Solar ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich weiß nicht, ob man sich da Gefallen getan hat. Ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Und daher kommt es auch, dass jetzt die Bewertung für dieses Jahr eigentlich günstiger ist als die für die nächsten beiden Jahre, weil die Prognosen gesenkt worden sind und weil man erwartet, dass die Gewinne zurückgehen werden, Der Meinung bin ich nicht.
Gut, eine ganz klipp und klare Aussage. Das heißt, das ist ja schon dann... Ja,
es ist hochgradig interessant. Ja. Also das SMA, ich habe bei 100 gedacht, vielleicht geht es immer zurück auf 80, aber dass wir jetzt bei unter 60 sind, 55 Euro, ist eine sehr interessante Geschichte.
Wir haben über das Leiden, die kleine Krise der Branche gesprochen. Auch bei Jinko hat in dieser Woche wieder mal die Peer Group belastet. Da gab es von einem anderen Solarkonzern...
Ja, Canadian Solar hat nicht ganz so gute Zahlen gemacht. Genau. Maxeon hat Horrorzahlen gebracht und auch schlecht nach vorne geblickt. Jinko Solar hat sehr gute Zahlen vorgelegt. Vor allem gerade bei der Profitabilität hat man ordentlich nachgelegt. Man hat jetzt die Marge so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und das in diesem sehr schwierigen Umfeld. Und vor allem muss man wissen, Jinko Solar hat im letzten Quartal 40% seiner Module in China verkauft. Das ist ein Markt, der sehr dynamisch wächst, aber ein Markt, auf dem die Modulpreise niedrig sind. Also trotzdem, trotz dieser sehr niedrigen Verkaufspreise hat man seine Gewinne erhöht. Das ist sehr gut. Die Aktie hat das immer noch nicht ganz honoriert, aber das ist klar, wenn ich natürlich ein Umfeld habe, in dem es nur Pleiten, Pech und Pannen gibt im Moment, dann kann sich da niemand von frei machen. Aber das wird sich, glaube ich, ändern, wenn man nochmal schaut, wie gut die Zahlen waren. Und vor allem jetzt in dieser Woche gibt es von Jinko Solar die Dividende. Man hat ja vor einigen Wochen angekündigt, eine Sonderdividende ausschütten zu wollen, 1,50 Dollar. Wer die Aktie am 24. November, das ist, was haben wir, in zwei Tagen?
Am Freitag, ja.
Abends hat, der bekommt die Dividende. Und ausgezahlt wird sie dann, glaube ich, am 6. Dezember. Also das könnte nochmal so ein bisschen für Fantasie sorgen, dass jetzt dieser Stichtag sich endlich nähert. Also für mich ist das vielleicht sogar die spannendste Solaraktie im Moment. Nochmal Bewertung, ein Zehntel des Umsatzes und KGV bei 3,5, 3,6.
Dann schauen wir noch auf Freyr. Wir hatten noch keine Gelegenheit, über den jüngsten Crash zu sprechen. Bauprojekte wurden gestoppt, Finanzierung schien dann doch wieder ungewiss. Ja. Ich frage mal ganz direkt, steht Freyr vor der Pleite?
Nein. Das schon aber deswegen. Die Sorge kam auf. Das schon, ja, aber ich meine, wenn man 330 Millionen Dollar an Cash hat und keine Schulden, dann ist man nicht pleite. Klar, Freyr investiert weiter, man wird das Jahresende beenden mit 250 Millionen Cash. Und dann wird man erst mit den Investitionen massiv runterfahren, weil, und das ist wiederum der Haken an der Geschichte, weil man wartet auf Fördergelder aus Norwegen oder von der EU. Und so lange will man eben diesen Cashbestand, den man hat, nicht in Gefahr bringen und weiter massiv investieren, sondern man will erst mal abwarten, bis die Fördergelder kommen. Da stelle ich mir immer die Frage, oder stelle ich mir nicht nur ich, sondern andere auch, wie kann man eine Fabrik planen und hoffen, Fördergelder zu kriegen, die man noch nicht sicher hat? Also das ist so ein bisschen schwierig. Aber vor der Pleite steht Freyr sicherlich nicht, aufgrund dieses hohen Cashbestandes, den man, also wenn man jetzt das Ganze auf Sparflamme weitermacht, dann reicht das Geld mindestens noch zwei Jahre. Und wenn neue Gelder kommen, dann ist die Story auch wieder intakt. Also klar, unangenehm und auch dieser Kursabschlag, ich weiß nicht, ob der gerechtfertigt ist. Im Moment ist die Bewertung von Freyr Battery bei 220 Millionen, also unter dem Cashwert. Und man hat ja immerhin auch noch eine halbfertige Fabrik in Norwegen stehen, in Mo i Rana. Und ich glaube auch nicht, dass diese Fabrik jetzt da halbfertig bleiben wird. Also es wird sich eine Lösung finden, da bin ich mir relativ sicher. Klar, kann auch schief gehen, aber es wäre eigentlich ein Quatsch. Eine Fabrik, die neu ist, mit einer funktionierenden Technologie, da ist man auch schon ziemlich weit. Auch da gibt es ein paar Verzögerungen, aber der Cashbestand ist da. Die Story ist weiterhin intakt, aber natürlich sind viele Anleger aufgrund dieser Verzögerung jetzt ausgestiegen, haben gesagt, jetzt ist das Risiko, das ohnehin ja schon... Dabei ist jetzt zu groß geworden, kann man verstehen, aber auf dem Niveau bei einer Bewertung unter Cash jetzt auszusteigen, wäre eigentlich auch nicht sehr sinnvoll.
Weiß man denn was vom zeitlichen Rahmen, was die Förderungen angeht? In Deutschland malen diese Mühlen ja recht langsam, ja, bürokratischerweise.
Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, man wird seinen Firmensitz verlegen im Dezember in die USA. Und das ist natürlich auch wichtig, weil da gibt es Fördergelder, da gibt es bei Batteriebauten oder bei neuen Fabriken bis zu 40% Zuschuss. Und da hofft man dann, dass man, wenn man den Firmensitz da hat, auch diese Gelder nutzen kann, um eine Fabrik in den USA bauen zu können. Aber erstmal muss man natürlich sehen, dass man hier in Norwegen zurechtkommt. Also ist schon einiges Unangenehmes passiert, aber wie gesagt, jetzt sind wir auf einem Niveau, ich finde, das ist sogar selbst mit allem Ungemach, was jetzt passiert ist, zu tief.
Okay. Na gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht und schauen unterdessen auf Livent. Auch da, ja, also die Stimmung hat sich nicht wirklich gebessert.
Nein, hat sie nicht. Wir können gleich mal den Lithiumpreis mal sehen. Das ist, Das ist, ich habe es ein paar Mal gesagt, das ist der Lithium-Spotmarkt in China. Ein sehr kleiner Markt, der auch sehr volatil ist, wie man sieht. Wir hatten Lithiumpreise von, das sind hier chinesische Yuan. Also umgerechnet waren das hier mal rund 5.000 Dollar pro Tonne. Dann waren wir oben bei 80.000 Dollar pro Tonne im Sommer oder im Herbst letzten Jahres. Und jetzt sind wir bei ungefähr wieder 20.000 angekommen. Also auf dem Niveau, das wir ja Mitte 21 hatten. Und klar, das ist der einzige Preis, den man hat. Ich habe es ein paar Mal gesagt, langfristige Verträge werden eher im Bereich 30.000. Also da sind wir auf diesem Niveau gemacht und nicht bei 20.000 oder sogar tiefer. Insoweit, trotzdem schaut man natürlich drauf, weil man diesen Preis halt sehen kann. Und das ist auch der Grund, warum Lithium-Aktien nicht gefragt sind. Dazu kommt, dass es gab jetzt einige schwächere Zahlen von Albemarle, von Livent selbst. Vielleicht sehen wir nochmal den Chart von Livent. Die auch ein bisschen enttäuscht haben, aber man muss sich ja vorstellen, wir waren bei fast 30 oder 28, sind jetzt bei, also die Aktie hat sich halbiert innerhalb weniger Monate und ich finde, das ist ein bisschen überzogen, denn der Lithiummarkt hat sicherlich einen Dämpfer bekommen, aber dass jetzt Elektroautos nicht mehr gekauft werden, nur weil Ford oder GM sagen, hey, unsere Autos verkaufen sich nicht, wir fahren eben Investitionen runter, dann verkaufen eben andere die Autos, die die herkömmlichen Hersteller nicht verkaufen können. Der Markt wächst weiter, auch in diesem Jahr. Wir haben ein Wachstum im Moment von 30% bei Elektroautos in diesem Jahr. Und klar, letztes Jahr war es mehr, aber das Wachstum wird auch wieder zunehmen. Lithium wird gebraucht, es wird auch keine Alternativen so schnell geben. Insoweit ist das ähnlich wie auch im Bereich Solar eine Delle und kein Abwärtstrend, der sich fortsetzen wird.
Dann haben wir noch aus dem Sektor eben Standard-Lithium. Da gab es ja sogar ein paar positive Meldungen.
Da gab es einiges an positiven Meldungen. Also die Pilotanlage läuft. Man ist dabei, die Kommerzialisierung voranzutreiben. Man will die in Produktion gehen. Es läuft alles nach Plan. Aber in dem Umfeld ist es eben schwer, gerade für kleinere Firmen, die dann natürlich sofort als erstes unter die Räder kommen. Und daher auch dieser Kursverlauf ist eine sicherlich spekulative Aktie, weil man eben noch nicht produziert. Aber die Vorbereitungen sind eigentlich da. Das Einzige, was man jetzt natürlich noch braucht, ist Geld. Und das ist auch gerade für den Lithiummarkt im Moment ein Problem, an Geld zu bekommen. Denn in dem Umfeld ist es immer schwer oder sind Investoren eben nicht mehr so schnell bereit, auch mal ein paar Millionen locker zu machen. Und Standard Lithium braucht Geld logischerweise für den Aufbau der Produktion. Deswegen auch die Unsicherheit. Aber ich denke mal, bei der Technologie, Direktextraktion, das ist schon herausfordernd. Aber Standard Lithium hat gezeigt, dass man das kann. Und die Projekte sind gut. Insoweit, wer einen langen Atem hat und spekulatives Blut, der kann hier auch mit dabei bleiben.
Also das war der letzte Wert für heute. Wir sprechen uns in der Woche aber tatsächlich nochmal wieder oder sehen uns zumindest am Samstag, nämlich der Aktionärstag in Kulmbach in der Stadthalle, 25. November.
Also wir sehen uns auf jeden Fall.
Genau, aber wenn ihr dabei sein wollt, ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets, einfach mal auf deraktionärstag.de vorbeischauen. Und
Kulmbach ist ja von überall
nah. Super erreichbar,
ja, absolut.
Der Nabel der Welt quasi. Also dann sehen wir uns am Samstag. Danke für heute. Bis bald.